schon seit vielen Jahren unterstützt und fördert die Gründerallianz Ruhr die Gründer- und Startup-Szene hier im Ruhrgebiet. Und ich finde, da ist es eine tolle Idee gewesen, dass wir mal eine Podcast-Reihe starten mit einfach guten Geschichten und guten Kooperationen, die die Gründerallianz gemeinsam mit verschiedenen Startups und Gründerinnen und Gründern bereits hatte. Und deswegen fangen wir heute genau damit an. Ich habe gesprochen mit Jacqueline Koos von der Gründerallianz Ruhr. Sie hat mit mir hier die Co-Moderation von dieser Folge übernommen und wir haben mit den beiden Deeplify-Gründern Jan Löwer und Tim Schwabe gesprochen. Darüber, wie sie ihr KI-Startup aufgebaut haben aus der Uni heraus, wie es dazu eigentlich kam und wo sie damit hinwollen. Und natürlich haben wir auch über die ganzen Themen rund um generative KI und so weiter gesprochen, die sich gerade so ereignen. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Episode und sage Dankeschön für das tolle Interview. Bevor es jetzt mit dieser neuen Episode von Podcast Digital losgeht, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei unserem Kooperationspartner Brick bedanken. Brick ist das neue Startup- und Innovationsökosystem aus Essen. Initiiert und gefördert von der RAG Stiftung kümmert sich das Team darum, wie das Startup-Ökosystem im Ruhrgebiet, in Deutschland und in Europa gefördert werden kann, wie sie Startups, Gründerinnen und Gründer unterstützen können durch dedizierte Programme für ganz frühphasige, aber auch schon erfahrenere Teams, durch Matchmaking zu Investorinnen, Investoren und potenziellen Kunden und durch ganz viel Mentoring und tolle Eventformate kümmert sich das Team eben genau darum, immer mit dem Fokus auf das Thema lebenswerte Zukunft und wie wir diese hier auf unserem schönen Planeten durch Innovation gestalten und fördern können. Vielen Dank, Brick, dass ihr dieses Format unterstützt und auf bald. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Podcast Digital. Heute sitze ich in Essen zusammen und ich freue mich, dass Jacqueline von der Gründerallianz da ist und dass Tim und Jan von Deeplify da sind und wir miteinander sprechen, was wir hier eigentlich heute machen, warum wir hier sitzen, was Deeplify ist und wie es dazu gekommen ist. Herzlich willkommen erstmal, ihr drei.
Dankeschön.
Danke.
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir uns endlich sehen. Terminfindung mit vier Leuten ist ja auch immer gar nicht ganz so einfach. Aber jetzt hat es geklappt. Das ist doch super. Ich würde sagen, ihr erzählt erstmal ein bisschen was über euch. Und Jacqueline, fang du doch mal kurz an.
Ach so, ja. Also ich bin die Jacqueline. Ich bin die Kommunikation bei der Gründerallianz zusammen mit dem Ruben. Den kennen manche von euch vielleicht vom Podcast, den wir im Rahmen der HotCon auch pflegen. Genau, und wir sitzen heute hier, weil wir als Gründerallianz uns gedacht haben, wir möchten dieses Jahr Startups vermehrt eine Plattform bieten und haben deshalb gedacht, so eine Kooperation mit dem Podcast Digital, mit dem Julian, das wäre vielleicht die richtige Maßnahme. Und haben uns dann überlegt, okay, welche Startups passen denn und wen sollte man dieses Jahr nochmal genauer unter die Lupe nehmen und sich die Erfolgsgeschichten auch nochmal genauer anhören. Und deswegen sitzen wir heute als erstes Startup mit Deeplify zusammen hier.
Ja, ich habe mich sehr gefreut über die Idee von euch. Ziemlich cool. Und ja, wir Deeplify, also Tim und Jan, wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Ich bin gespannt, was ich über euch und über Deeplify lernen kann. Tim, magst du mal was von dir erzählen?
Ja, also ein bisschen privater einfach, wie es angefangen hat.
Gerne.
Okay, starte ich aber trotzdem mal beim Studium. Ich glaube, vorher ist wahrscheinlich noch nicht so interessant.
Woher kommst du?
Bochum.
Also immer schon immer aus dem Ruhrgebiet?
Ja, richtiger Ruhrpottler. Geboren in Herne, noch schlimmer. Aber nur zum Gebären und dann eben Bochum.
Ich bin in Oberhausen geboren. Ich bin Bottrop groß geworden.
Ja,
weiß
okay,
nicht, das ist auch, ob was jetzt besser oder schlechter ist. Aber,
ja. Ja, aber hat ja auch seine schönen Seiten. Und dann eben hier immer geblieben, hier auch studiert.
Okay.
Eben mit Jan zusammen. Also wir haben beide Physik studiert.
Wow.
Also Vollblut-Nerds. Mhm. Weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Genau. Haben unseren Bachelor gemacht, eben an der RUB in Bochum. Und dann auch unseren Master zusammen gemacht. Haben da schon ja, super viel zusammengearbeitet, irgendwie immer an Projekten etc. Und quasi auch unseren Fokus so im Studium schon in die Richtung KI und eher eigentlich Softwareentwicklung als wirklich Physik gelegt.
Okay.
Sondern mehr und mehr nur das Physik, was man machen muss, gemacht. Mhm. Und dann ist es quasi im Studium schon auch dazu gekommen, dass wir zusammen gegründet haben.
Mhm. Ja. Jetzt hat er dich schon mit vorgestellt, ne? Ist ja super, aber...
Ja, ich bin jetzt geteasert. Aber das stimmt schon, ja, wir sind so beide ein bisschen der Physik untreu geworden. Ich beruflich, Tim beruflich und akademisch. Genau, also danke, dass wir hier sein dürfen, danke für die Einladung. Ich bin Jan und habe mit dem Tim Deeplyfy zusammen gegründet quasi. Wobei, haben wir vorhin auch schon mal angeteased, vielleicht sprechen wir nochmal drüber, dass es jetzt keinen wirklich einen Zeitpunkt gibt, wo man sagen kann, okay, das war jetzt Deeplyfy, sondern es ist ein bisschen so gewachsen aus unserer gemeinsamen Arbeit raus. Genau, und ja, ich bin jetzt Vollzeit bei Deeplyfy als Geschäftsführer und wie gesagt Mitgründer und ja, mache deswegen auch nicht mehr wirklich irgendwas, was mit Physik zu tun hat, aber man hat halt die Programmierkenntnisse damit hergenommen, die wissen auch das analytische Denken und die Data Science und KI-Themen. Und Tim hat es ja sogar noch weitergetrieben, jetzt im Akademischen und promoviert jetzt, aber auch in der Neuroinformatik und nicht mehr in der Physik. Genau.
Ist total interessant. Also ich bin von Physik, Physikstudium oder auch Informatikstudium relativ weit weg. Ich habe BWL und Marketing studiert und ich hätte jetzt so KI oder auch Data Science gar nicht so in einem Physikstudium verortet. Das aber ist ja. Ist ja spannend, dass ihr sozusagen das da auch gefunden habt und euch auch darauf irgendwie stützen konntet.
Ja, man kann das vielleicht so sehen, dass KI ist halt ein Werkzeug für die Auswertung von Daten.
Ja.
Und da hat man dann auch schon den Berührungspunkt, weil ein Riesenteil in der Forschung, in der Physik, ist das Auswerten von Daten. Also es gibt die Leute, die die Experimente aufbauen, es gibt die Leute, die auch noch Theorie machen, aber ein wesentlicher Teil, um auch für die Verknüpfung von beiden, ist halt die Auswertung von experimentellen Daten. Und dann im Bereich von Datenauswertung ist man dann auch ganz schnell bei statistischen Tools und im Prinzip ist künstliche Intelligenz auch ein statistisches Tool, wenn man so möchte. Und Programmieren gehört heutzutage zu der Grundausbildung eines Physikers und dann war der Spagat nicht mehr weit und dann war es aber bei uns auf jeden Fall auch persönliches Interesse, dass wir einfach gesagt haben, schon im Bachelor, lass uns da ganz viel Kurse zu hören, weil das Thema ist spannend.
Mhm. Genau. Aber ja, kann man ja nochmal sagen, also in der Physik, es gibt, kennen vielleicht viele diesen Teilchenbeschleuniger in der Schweiz, ist quasi das Ding auf der Welt, was die meisten Daten produziert und die Leute da machen super viel Machine Learning, um dem irgendwie Herr zu werden. Und deswegen lernt man das dann auch im Studium.
Ich kenne Physik von Big Bang Theory.
Tatsächlich war mir das gar nicht so neu, dass Physiker gerne in den Bereich Data Science oder KI abwandern. Ich habe da auch so ein paar Spezialisten in meinem Freundeskreis, die dann zwar einen Doktor in Physik gemacht haben, aber dann gesagt haben, ja, nö, ich habe zwar jetzt ein bisschen mit Lasern auch experimentiert, so, aber ich gehe in informationstechnologischen Bereich.
Ja, das ist gar nicht so untypisch tatsächlich.
Halt beruflich auch oft einfach attraktiver als in der Physik zu bleiben, wenn man nicht der super Hardliner ist.
Mich hat jetzt eher sogar überrascht, also mit sozusagen Gründen nach dem Studium als Physikabsolventen, ist das nicht auch eher, seid ihr da nicht auch eher Exoten oder habt ihr da noch, kennt ihr noch weitere? Hätte ich jetzt dann nicht so verortet, oder? Also den Studiengang als besonders ja, ich weiß nicht.
Also ich kenne tatsächlich, auch noch ein, zwei andere Startups. Oftmals sind es halt sehr Deep-Tech-Themen, also dass quasi über eine neue Messtechnik zum Beispiel dann technische Unternehmen gegründet werden, dann wirklich klassische Uni-Ausgründung. Sind wir in dem Sinne nicht mal, können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Also ich kenne tatsächlich ein paar. Und man kann auch als Nebenfach im Physikstudium auch sowas wie Existenzgründung hören als Modul oder so.
Ja.
Aber
ja,
es ist jetzt okay, auf jeden Fall kein Studiengang, der irgendwie prädestiniert sagt, okay, wir wollen Ausgründungen fördern. Das auf keinen Fall. Aber immer mal wieder gibt es eben auch Forschungserkenntnisse, wo man sagen kann, okay, daraus kann man ein Industrieprodukt bauen zum Beispiel. Weil es ja nicht immer nur Grundlagenforschung ist, sondern auch manchmal sehr industrienahe Forschung. Ich komme selbst zum Beispiel aus dem Plasmabereich. Es gibt ja auch andere Startups, wer vielleicht House of Plasma kennt zum Beispiel. Also es ist quasi so eine Überschneidung von physikalischen und elektrotechnischen Themen. Aber ja, das wäre jetzt auch so ein klassisches Beispiel für, ist komplett aus der Forschung gekommen und ist jetzt ein industrielles Produkt.
Der Lidotech ist ja auch einer der Gründer, ist auch Physiker von der RUB.
Ja,
genau. Aber ich glaube, stimmt an sich schon, dass wahrscheinlich im Bereich BWL oder so mehr Leute diesen Grundgedanken haben, irgendwie zu gründen. Und in der Physik gibt es natürlich viele, viele, die auch nur an der Forschung interessiert sind und vielleicht in diese Richtung gar nicht denken.
Ja.
Ja, und aus der Forschung raus, was in die Gründung oder in die Marktreife zu bringen, ist natürlich auch was anderes, als irgendwie den nächsten E-Commerce-Shop aufzumachen. Die Kollegen von Chemstars beschäftigen sich ja im Chemieumfeld auch viel damit und machen da, glaube ich, auch viele Erfahrungen, dass das halt oft gar nicht so naheliegend ist. Ja.
Genau. Du hattest jetzt gesagt, ihr seid gar keine typische Uni-Ausgründung.
Ja, also das ist vor allem darauf bezogen, dass oftmals der typische Weg ist, aus einer Forschungsarbeit wie einer Promotion oder Masterarbeit entsteht irgendwie Wissen, was direkt irgendwie in ein Produkt übergeführt werden kann. Und oftmals ist dann der klassische Weg, okay, es gibt die Ergebnisse, es wird in einem Proof of Concept quasi vorgestellt, es werden sich Fördermittel geholt und dann gibt es eine Ausgründung aus der Uni. Oftmals ist die Uni mit beteiligt, dann wird am Ende das Patent verkauft oder so an das Start-up. Und so ist ein relativ klassischer Weg, da spricht man dann auch eher von Ausgründung. Und bei uns ist das eher so gewesen, wir haben ganz normal neben dem Studium das als Side-Project quasi angefangen. Und wir haben auch eher als Dienstleister angefangen, sprich einfach generell im Bereich Data Science und Softwareentwicklung für Kunden aus der Startup-Szene und so weiter quasi ja, Service gemacht, wenn man so möchte. Und das eher nebenbei. Und das hat er jetzt auch
am Anfang. Im Sinne von Consulting? So beratend?
Genau, ja, okay. Consulting und auch Dienstleistung. Also ja, okay. Ein bisschen, ja, genau. Und das ist dann quasi erst organisch gewachsen und hatte da noch nicht wirklich was jetzt mit unseren Forschungsschwerpunkten zu tun. Also mittlerweile gibt es dann Überschneidungen, die auch in Deeplify reinfließen, aber so sind wir quasi gar nicht gestartet, sondern so einfach als, sage ich mal, zwei Kollegen, die zusammen studiert haben und auch gedacht haben, lass uns doch zusammen auch noch arbeiten und versuchen, was aufzubauen.
Ja. Eigentlich haben wir das, glaube ich, im Studium ab und zu mal gesagt, oh, hatten wir irgendwie mal Bock drauf, so finden wir spannend. Und dann hat sich irgendwann halt ja, im Prinzip so durch Vitamin B in Kontakt ergeben und dann haben wir gesagt, okay, fangen wir einfach mal an, hier was zu entwickeln und dann ging das immer so weiter.
Okay.
Das heißt, ihr seid jetzt gar nicht, auch gar nicht direkt an der RUB durch einen der Acceleratoren gefördert worden, sondern ihr habt euch eigentlich Unterstützung nur außerhalb der Uni, aber im Startup-Ökosystem gesucht.
Ja, jetzt rückwirkend dann schon, wir sind irgendwie in die untypische Reihenfolge gegangen, kann man später nochmal. Also wie gesagt, wir haben uns leider auch nicht vorab irgendwie mal informiert, was gibt es hier überall für Angebote, sondern wir haben direkt gestartet, was auch später zu Komplikationen geführt hat und haben dann aber nachträglich, nachdem wir quasi schon halbwegs bekannt waren, auch über ein Inkubatorenprogramm, dann haben wir wieder Kontakt zur Uni bekommen, auch zur World Factory. Jetzt sind wir quasi mit der in Kontakt und arbeiten auch zusammen, aber das war quasi nicht der Startschuss für was das wir gemacht haben. Und da Tim ja auch aktuell noch da promoviert, haben wir dann natürlich auch noch Kontakt jetzt mit den Lehrstühlen etc. Aber es ist jetzt kein klassisches Accelerator-Programm gewesen, was quasi den Start für uns ausgemacht hat.
Ja. Okay. Wie seid ihr denn konkret gestartet? Und wir hatten ja vorhin auch darüber geredet, dass ihr irgendwann auch ein Exist-Programm gemacht habt und so. Finde ich ja auch spannend. Also wie seid ihr da hingekommen und wie habt ihr euch so am Anfang auch finanziert und so weiter? Also wenn ihr Consulting gemacht habt, ist ja auch was Dienstleistungen. Wahrscheinlich gab es auch Umsätze, ist auch immer ganz, ganz schön dabei, ne? Aber erzählt mal ein bisschen, wie war so die Reise dann?
Ja, also Exist haben wir nicht gehabt.
Okay, sorry.
Das hatten wir nur überlegt. Nee, wir hatten irgendwann das Gründerstipendium NRW. Okay. Gibt auch das Exist-Gründerstipendium, genau, aber das haben wir nicht. Unter anderem eben wegen Gründungszeitpunkt als wichtiges Kriterium, ob man sich bewerben kann oder nicht. Ja. Willst du vielleicht mal kurz den Anfang so erzählen?
Ja,
war ja auch eigentlich, muss man sagen, ist ja auch auf deinen Mist gewachsen.
Genau, ich weiß nicht, ob man das hier kennt. Es gibt auch ein Startup aus Bochum, Movit heißen die. Die waren auch im Werkix-Inkubator. Genau, und die kannte ich quasi privat. Dann haben wir gesprochen und die haben gesagt, wir brauchen eine Plattform, wir brauchen eine Softwarelösung für das, was wir machen wollen. Und die sind im Bereich Musik, Promotion und Marketing. Und dann habe ich Jan gefragt, ja, hast du Bock, das zu machen irgendwie mal? Dann haben wir halt angefangen, das zu machen. Eine Plattform gebaut und uns irgendwann gefragt, okay, wie kriegen wir jetzt überhaupt Geld dafür? Ja, geht jetzt nicht so leicht unter der Hand, dann muss man halt ein Unternehmen gründen. Und dann haben wir halt ganz leicht eine GbR gegründet. Und uns dann halt aber immer mehr Gedanken gemacht und irgendwie gesagt, okay, jetzt irgendwie wollen wir das weitertreiben und eigentlich machen wir ja KI. Und dann quasi geguckt, wie wir mehr in diese Richtung kommen. Ja, also weitererzählen.
Ja, die Idee war ja so ein bisschen, okay, wir haben das Data Science und KI Know-how, so aus Uni-Arbeiten und auch aus Werkstudententätigkeiten und so weiter, haben jetzt quasi am Anfang vor allem Anwendungsentwicklung gemacht. Und dann war die Überlegung, okay, jetzt könnten wir das nutzen, um KI endlich mal einfach integrierbar zu machen und für unsere Kunden leichter zu nutzen. Weil wenn man reines Consulting im Data-Science-Bereich macht, ist oftmals dann, okay, wir können dazu beraten, wir können vielleicht auch Auswertungen machen. Integration ist dann ein anderes Thema und die Idee war dann, okay, im Kern wollen wir eigentlich Data Science Themen machen, aber wir können quasi die ganze Palette anbieten, von dem Consulting Part bis zu dem Entwicklungspart bis hin dann zur Integration. Und die Integration kann dann auch in Form von einer Applikation, von einer Webplattform oder irgendwie sowas sein. Da haben wir gedacht, okay, können wir alles verbinden und haben dann breiter angefangen, irgendwie Dienstleistungen anzubieten. Und das war jetzt am Anfang auch dann die reine Finanzierungsquelle. Also wir waren komplett zu zweit und haben dann quasi, weil wir haben auch noch studiert, von den Umsätzen quasi uns finanziert, die wir aus den Projekten hatten. Und genau, wir Mitarbeiter haben wir immer dann erst reingeholt, wenn die Umsätze das hergegeben haben sozusagen. Mhm. Und ja, wenn wir dann später, haben wir dann auch Unterstützung durch Inkubatoren, Programme wie Werk X, Gründerstipendium und so weiter. Ja.
Wie groß ist euer Team jetzt?
Jetzt sind wir 6 Leute.
Okay, cool. Und du hast ja gesagt, am Anfang war ich auch gar nicht bewusst, was es eigentlich so alles gibt und so. Ihr habt erstmal losgelegt und ne, klingt jetzt auch gar nicht so nach dem Motto, wir gründen jetzt irgendwie ein Startup so, wir machen jetzt einfach was zusammen und dann gucken wir mal, ist jetzt was draus geworden. Ist ja eine super, super Story. Mhm. Wie waren denn eure Anknüpfungspunkte zur Gründerallianz eigentlich?
Ja, das war ja auch schon deutlich später dann. Also angefangen haben wir 2020 mit der Gründerallianz so richtig in Kontakt. War quasi dann im Laufe 21, da waren wir auch das erste Mal bei der HotCon dabei. Also wir waren 2 Jahre bei der HotCon dabei. Beim ersten Jahr haben wir uns vergeblich beworben, sozusagen auf eine Challenge. Aber trotzdem das Programm.
Aber ihr seid dran geblieben.
Ja, das Programm ist ja auch mega interessant. So. Ja.
Kann man vielleicht aber auch gerade nochmal sagen, dass dieser Punkt bis, also die erste Förderung war Werk X.
Ja.
Im Januar 22, also wir haben quasi 1/3 Jahre. Das alles so gebootstrapped und klein geblieben. Also
da
geht auch irgendwie, dass man... Genau. Dauert dann halt lange und skaliert erstmal nicht alles, aber ja.
Mhm. Genau. Deswegen würde ich auch sagen, der Switch, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt wirklich auch ein Startup, was wir gründen wollen und wir gehen jetzt in die ganzen Programme und Angebote hier aus dem Gebiet, Ruhrgebiet ein, war, als wir unsere Produktidee entwickelt haben und die ist aus einem Projekt quasi gekommen. Das heißt, wir hatten ein Kundenprojekt. Das war dann wirklich ein reines Data Science Thema. Wir sollten quasi für die eine Qualitätsprüfung automatisieren mit KI. Die haben Oberflächenkontrollen gemacht von Metallbauteilen. Das heißt, da geht es dann wirklich um sicherheitskritische Prüfungen. Sind Risse auf meinem Bauteil, ja oder nein? Und diese Prüfung findet aktuell komplett manuell statt. Und da war quasi dann der Schnittpunkt. Wir haben für die quasi einen KI-Prototypen bereitgestellt, die quasi auf Bildern die Risse automatisch erkennen. Das hat super funktioniert. Und wir haben dann erst quasi den Zugang auch zu der Industrie bekommen, haben festgestellt, oh, das ist ein ganz schön verbreitetes Thema, dass das super manuell stattfindet oder mit veralteten technischen Methoden. Und im Prinzip 90% von unseren Aufgaben hätte man auch über eine Plattform automatisiert abbilden können. Und man braucht uns eigentlich nur für das wirkliche KI-Know-how und den ganzen Prozess der Datensammlung, der Datenvorbereitung und so weiter und so fort, den kann man eigentlich über eine Plattform abbilden. Und ab dem Punkt haben wir uns quasi auch angefangen, umzuschauen, was gibt es für Fördermöglichkeiten, gibt es hier Inkubatorenprogramme, wir würden gerne Fördermittel für diese Produktidee sammeln. Mhm. Das heißt, wie Tim schon gesagt hat, die erste Phase war im Prinzip eigentlich, dass wir als Nebenprojekt Dienstleistungen angeboten haben und erst ab dem Zeitpunkt, also Ende 2021, Anfang 2022, ab dem Moment kann man auch sagen, war es erst DeepDeFi.
Okay.
Davor war das halt die Löwer Schwabe GbR. So, ne?
Und, der hat auch einen anderen Namen.
Vorher. Ja, genau.
Okay.
Und ja, ab dem Zeitpunkt waren wir dann im Startup-Inkubator WerkX, genau, und zu deiner Frage. Und da haben wir dann auch Kontakt zur Gründerallianz bekommen, die uns dann darauf aufmerksam gemacht haben, hey, ihr macht ja auch Dienstleistungen neben eurem Projekt. Das passt eigentlich super zu dem Konzept der HotCon. Da gibt es nämlich Challenges genau für Startups wie euch. Und das war quasi dann quasi der erste Kontaktpunkt 2021, ja.
Da habe ich aber auch noch eine Frage zu. Ja. Du hast ja gerade gesagt, der erste Anlauf, als ihr euch für eine der Data Challenges bei uns beworben habt, war nicht so erfolgreich. Mhm. Ihr habt euch auch schon mal für den Salon de Créateur beworben.
Ja, also wir wurden netterweise eingeladen erstmal. Danke, dass wir da überhaupt pitchen dürfen.
Oder so.
Haben dann nicht gewonnen. Hat ja auch nur ein Startup gewonnen.
Genau,
ja,
und da würde mich aber interessieren, wie geht ihr denn damit um und sagt, boah, na, jetzt bewerbe ich mich aber nochmal, weil... Wir haben natürlich auch schon erlebt, dass Startups sich vielleicht auch entmutigt fühlen und sagen, ja nee, da sind so viele, die sich bewerben. Wir werden dann sowieso nicht genommen, was man vorher tatsächlich nie sagen kann. Mhm. Also deswegen gut, dass ihr euch nochmal beworben habt, weil wir wissen es vorher auch nicht. Und ja, wie geht ihr damit um? Warum habt ihr gesagt, ne, Podcorn jetzt nochmal?
Ja, also das klingt vielleicht so trivial, aber man wächst ja auch als Startup, also jetzt nicht nur von der Größe, sondern auch von dem, was man lernt einfach. Und dann kann man auch ganz selbstkritisch sagen, vielleicht war unsere Bewerbung einfach da noch nicht so gut. Wir haben jetzt viele Kenntnisse gesammelt, vielleicht ist sie im nächsten Jahr deutlich besser und unsere Chancen steigen. Ne? Also das war jetzt auch nicht nur bei der HotCon. Wir haben uns beim Startup-Inkubator bei WerkX hatten wir uns ein Jahr vorher schon beworben gehabt und wurden nicht genommen. Beim Senkrechtstarter Gründungswettbewerb hatten wir uns ein Jahr vorher beworben und kamen nicht in die Top 10. Also das haben wir eigentlich so bei fast allen Sachen, wo wir im Nachhinein durchgekommen sind, war das der zweite Anlauf. Und es liegt aber auch es liegt auch daran, dass Bewerben an sich oder Pitch-Decks oder wie auch immer man sich da bewerben kann, also das Verfassen davon ist auch ein Skill, den man lernen kann. Oder
und auch muss erstmal.
Ne? Ja, also jetzt, um es nochmal ein bisschen plakativ zu sagen, ne, wir waren zwei Physiker aus der Uni. Offensichtlich war unsere Kernkompetenz nicht geile Businesspläne und Pitch-Decks schreiben. Und dann kann man auch mal mit seinen ersten Versuchen scheitern. Man kriegt ja bei den meisten Programmen glücklicherweise trotzdem Feedback. Und dann arbeitet man das Feedback ein, liest sich noch ein bisschen weiter ein und dann kann man ja die Sachen einfach auch verbessern.
Das ist ja, ja umso spannend, umso besser, dass sozusagen eine Lernkurve offensichtlich da ist und dass es auch im Ökosystem dann Anlaufstellen gab und Institutionen wie die Gründerallianz oder WerkX oder andere gibt und die euch dann irgendwie wahrscheinlich auch geholfen haben. Ne, mit Feedback oder auch mit Guidance, mit Mentoring oder sowas, dann doch auch immer wieder besser zu werden. Und auch diese Dinge, ist ja klar, ne, jedes Team hat seine Stärken und seine Schwächen und dass ihr die dann auch im Prinzip in die Richtung entwickeln konntet, dass ihr dann euch erfolgreich bewerben konntet.
Auf jeden Fall. Schritt, ne? Also genau, also die Technik der Bewerbung selbst, aber auch der Inhalt, den wir gemacht haben. Man muss ja schon sagen, habe ich eben gesagt, am Anfang waren wir kein klassisches Startup, wo man sagt, okay, das ist ein komplett neues Geschäftsmodell, weil wir haben ja quasi ein bisschen wie eine Agentur funktioniert. Was dann gerade bei solchen Inkubatorenprogrammen nicht so gut ankommt, weil die suchen immer nach innovativeren Startups mit neuen Geschäftsmodellen. Und als dann unser Produkt da war, hatten wir natürlich auch was ganz anderes vorzutragen. Vorher waren wir quasi, hey, wir machen innovative Agenturarbeit und dann später war es, hey, wir haben ein ganz konkretes Produkt für ein ganz konkretes Problem. Also auf der einen Seite wurden unsere Bewerbungen besser, auf der anderen Seite haben wir auch wirklich auch inhaltlich dann was Neues zu bieten gehabt, ne? Muss man auch sagen. Vielleicht.
Verstehe. Ja. Letztlich habt ihr ja eine der Data Challenges gewonnen bei der Hands on Data. Ihr arbeitet jetzt mit OGE an der Merge 2-to-1. Was macht ihr da genau?
Das übernimmst du mal besser.
Wie viel Daten dürfen wir denn hier erzählen?
Das weißt du, was ihr mit OGE besprochen habt, was ihr sagen dürft.
Wir sind vertragsfest, wollte ich
also nur mal. Also grundsätzlich war ja die Aufgabe, glaube ich, zwei inkonsistente Datensätze zusammenzuführen. Das ist jetzt sehr oberflächlich. Für einen Laien ist es erstmal so. Okay, also es sind zwei unvollständige Datensätze und die scheinen wie ein Puzzle irgendwie wohl zusammenzupassen. Und
OGE ist ja erstmal
das muss man
Open Grid Europe, ne?
Genau, Open Grid Europe.
Ich glaube, wahrscheinlich macht es Sinn, wenn man das inhaltlich das erklärt, was die auch in ihren Präsentationen gesagt haben. Genau, also im Prinzip ist die Aufgabe, die haben zwei große Datensätze, die ihr Pipeline-Netzwerk beschreiben. Sozusagen auf der einen Seite die Dokumente, die quasi in Schriftform irgendwann mal erstellt wurden für die einzelnen Segmente der Pipeline und auf der anderen Seite eher so ein zentraler Datensatz, wo auch Daten und Geografiedaten der Pipeline-Segmente nachgehalten werden. So, und es gibt sozusagen immer für einen Eintrag im einen Datensatz ein Pendant im anderen Datensatz. Das Problem ist, dass die sozusagen nicht verbunden sind. Also man weiß jetzt erstmal nicht, welcher der eine Eintrag im anderen ist. Und das ist sozusagen die Aufgabe, versuchen für einen Eintrag das Pendant im anderen Datensatz zu finden. Genau, also.
Ja, im größeren Kontext vielleicht geht es darum, ne, dass man die Pipeline-Systeme auf Wasserstoff auch umrüsten möchte. Und dazu muss man wissen, darf die Pipeline Wasserstoff transportieren überhaupt? Also ist die Wasserstofftransportkonform, wenn man so möchte. Dazu muss man gucken, okay, was wurden denn hier für Bauteile verbaut? Und um diese Informationen zu bekommen, müsste man ja wissen, was für ein Bauteil ist das? Und diese ganzen Informationen stehen eben, wie gesagt, in dieser anderen Datenbank, die aus echten Dokumenten teilweise Jahrzehnte alt generiert wurden. Und das ist quasi die Aufgabe, dass man die Informationen sammelt, dass man dann weiß, okay, diese Pipeline ist wasserstoffkonform, weil alle Bauteile erfüllen die Kriterien. Also diese Zuordnung wird auch aktuell gemacht, nur halt manuell. Und das sind halt Millionen von Datenpunkten und dauert Ewigkeiten. Das heißt, was wir im Idealfall bieten können, ist dann eine deutliche Beschleunigung von diesem Prozess. Ja.
Jacqueline, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was die HotCon eigentlich ist. Und von euch würde mich dann interessieren, wie euer Prozess dann eigentlich, wie das eigentlich funktioniert hat, wie das ablief.
Mhm. Ja, also mich würde auch sehr interessieren, wie es gerade läuft. Also ob ihr eher dabei seid, eine Lösung zu finden oder sagt, boah, geht nicht. Kann natürlich auch passieren. Ja, das kann klar. sein. Ne? Ja, in der Arbeit am Proof of Concept. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, boah, Leute, diese Aufgabe ist nicht lösbar.
Das so ist
kann
das, halt passieren. Proof sucht, ja.
Genau. Mhm. Genau, die Hands-on-Data-Conference, also kurz HOT, ist eine Conference, bei der wir Expertinnen, also ExpertInnen und Startups und Unternehmen zusammenbringen, um über Themen, Trends und ja, so die neuesten Sachen aus dem Bereich Data Science, Data Engineering und AI zu sprechen. In der Regel gibt es Keynotes, es gibt auch in der Regel Panel-Diskussionen. Normalerweise haben wir eine Startup-Expo und der Hauptpunkt oder der Höhepunkt ist natürlich auch immer, dass wir kurz vorher unsere Data Challenges bekannt geben, auf die sich die Startups bewerben können. Auf der Conference kann man sich dann auch nochmal näher informieren. Die Corporate Partner, die auch unsere Community Partner für die Hands on Data sind, die sind in der Regel auch nochmal vor Ort dann und informieren die Startups auch bei Bedarf nochmal konkret dazu. Genau, und die Data Challenges, das sind in der Regel echte Business Cases, also nicht in der Regel, das sind immer echte Business Cases.
Von echten Unternehmen.
Ja. Von echten Unternehmen, die existieren. Es sind tatsächlich auch meistens ein, zwei DAX-Unternehmen darunter, die halt sagen, wir haben hier was mit Daten, jetzt mal so platt gesagt, und wir brauchen eine Lösung dafür. Diese Lösung zu finden, würde uns einfach einen Benefit geben in unserer Arbeit. Und wir selbst, und das ist halt, das liegt halt in der Natur der Sache, und das hat auch der Florian Däuber ganz gut im Podcast, also im Hotcast auch gesagt, Startups sind agiler darin, diese Lösung zu finden. Das ist kein Geheimnis und das ist auch der Grund, warum Unternehmen immer häufiger und auch sehr gerne Startups für solche Lösungen suchen.
Okay. Dieses Jahr zum dritten Mal, oder? Die Konferenz? Am
14. September.
14. September, perfekt, okay.
Diesmal im Haus der Technik hier in Essen.
Ah, cool, okay. Gut, Werbeblock HotCon zu Ende. Zurück zu euch. Wie lief denn der Prozess und wie läuft es gerade?
Prozess der Bewerbung oder, ja. oder Projektbeginn?
Ja, so von der Idee, sich da zu bewerben oder dem Hinweis, was bis jetzt gerade?
Genau, wir haben das im Prinzip auf der Hot Conference eben gesehen, deren Pitch von OGE. Mhm. Und ich habe sozusagen gesehen, dass das geht in die Richtung, was ich in meiner Promotion mache. Also ich beschäftige mich viel mit Graph-Datenbanken, Daten in Form von Graphen und eben Machine Learning auf Graphen. Und eines der typischen Probleme ist eben, wenn du diese großen Graphen hast, wo du Daten abspeicherst, eben Verbindungen daran vielleicht vorherzusagen, die es noch nicht gibt. Und das ist im Prinzip ein sehr ähnliches Problem, weil du hast diese beiden Datensätze und du willst sozusagen Verbindungen vorhersagen. So existiert eine Gleichheit. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann lass uns darauf bewerben. Dann haben wir eben einen Pitch fertig gemacht. Mhm. Schon relativ konkret eigentlich auch eben auf Papern basiert, Algorithmen, die man eben anwenden kann. Ja, das hat denen von OGE anscheinend gut gefallen. Dann hat quasi, ich weiß gar nicht, wann das war dieses Jahr.
Also es war noch ein bisschen auch komplizierter, weil eben der Gründungszeitpunkt auch noch relevant dazu
kam. Gut, das war natürlich für den Projektbeginn, ja.
Ja, genau. Also man sollte als festgegründete GmbH am besten mit den Corporates zusammenarbeiten. Und wir waren ja gerade erst in der Gründung. Das heißt, hat dann auch noch so ein bisschen geschoben. Weil wir die GmbH erst fertig quasi gründen mussten. Und dann haben wir quasi angefangen, etwas später, jetzt quasi so Mitte März. Dementsprechend sind wir auch noch nicht so lange jetzt in der Challenge drin, obwohl der Zeitplan ja offiziell für 3 Monate ausgelegt ist nur. Und zum aktuellen Stand kann man sagen, also das Ziel war ja noch nicht ganz konkret auch gesteckt. Das heißt, wird das was oder wird das nicht, ist immer dann relativ, weil auch OGE da ja ganz transparent gesagt hat, ist ein schwieriges Problem. Mhm. Jede Art von Hilfe bei der Zuordnung ist schon ein Mehrwert. Und wir haben gesagt, okay, wir glauben, man kann damit KI ganz schön viel machen. Und wie gesagt, neuronale Netze trainieren, die eben da Vorschläge generieren. Aber man muss auch sagen, jetzt wo wir müssen mit den Daten vertraut sind, das sind schon wahnsinnig große und komplexe Datensätze, wo auch sehr viele Daten einfach fehlen. Also wir haben ja eben gesagt, im Idealfall hat man Tabellen, die sind komplett gefüllt und man muss nur noch gucken, okay, was gehört zusammen. Ja. Aber die Tabellen sind wahrscheinlich nicht mal zu 20% gefüllt, so mit Daten. Der Rest ist leer.
Und das Problem ist sozusagen auch, dass eben eigentlich gehst du an so ein Problem ran und hast im Machine Learning eigentlich deine Labels, dein Ground Truth. Also du weißt, was du lernen möchtest. Du kannst damit sozusagen deinen Algorithmus füttern, was hier eben nicht vorliegt. Und das ist sozusagen einer der großen Probleme, dass man sich sozusagen erstmal in einem ersten Schritt angucken muss, wie kann man sich sozusagen für seine Algorithmen eigentlich die Trainingsdaten aus deren Daten überhaupt erst generieren.
Okay, cool.
Genau, wir werden auf jeden Fall Ergebnisse produzieren können. Muss man ja auch mal sagen, ne? Die Zusammenarbeit mit dem Team von OG, die läuft super. Wir sind regelmäßig im Austausch und die helfen auch aktiv mit, also bei der Findung von Lösungen. Ist jetzt nicht so, dass die uns komplett da allein lassen oder so.
Nee, die sind sehr hands-on. Das hat man schon im Kickoff hier gemerkt.
Passt super zu dem Thema auf jeden Fall. Genau, wir sind da im regen Austausch, sitzen da wirklich auch immer in großen Runden von fast 10 Leuten und brainstormen zusammen, was so die nächsten Ansätze sein können. Es gibt natürlich immer wieder auch Diskussionen und Fragen zu den Daten und vielleicht was ein bisschen Konkretes. Ne? Also nicht alles wird immer direkt mit KI gelöst. Oftmals nutzt man zum Beispiel auch ganz normale regelbasierte Algorithmen. Das müssen wir auch als Vorarbeit jetzt quasi machen. Mhm. Und dass man einfach auch erstmal sagt, wir treffen eine Vorauswahl, gucken erstmal, okay, die Attribute, die passen zusammen. Oder sagen, wenn das Attribut nicht übereinstimmt, dann ist es schon mal auf jeden Fall raus. Versucht dadurch einzuengen, wenn man dann erste Datensätze kreieren kann, auch wenn das nur ganz kleine sind, dann hat man erstmal die Grundlage, um eine KI zu trainieren. Also weil Tim hat ja gerade gesagt, man braucht ja irgendwie so eine Vorgabe, was soll die KI denn lernen? Das heißt, man muss dafür erstmal Matches generieren und da muss man dann eben auch teilweise ein bisschen händischer die Matches erstmal finden.
Klar. Was mich daran interessieren würde, das ist ja jetzt ein ganz anderer Case, als eigentlich euer Kerngeschäft ist. Hm. Habt ihr euch jetzt dafür beworben, weil es Tims Dissertationsthema ist oder es gerade passte und ihr dachtet, okay, wir können halt auch noch andere Geschäftsmodelle oder gibt es da auch Ähnlichkeiten?
Mhm. Kurzfristig gesagt sind es zwei verschiedene Sachen und wir können auch mehr. Langfristig wollen wir natürlich solche Anwendungsfälle auch in unserem Produkt abbilden. Aber unser Produkt ist im Kern eine Plattform für Qualitätsprüfung in der Industrie. Vor allem für zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, also überall da, wo man Serienproduktionsteile prüfen muss und auch alle Teile prüfen muss, weil es zum Beispiel sicherheitskritisch ist, da können wir die Prozesse automatisieren. Das ist der Fokus unseres Produkts. Aber da wir ja auch ein bisschen aus der Agenturrichtung kommen und auch da schon verschiedene Sachen gemacht haben und auch KI-technisch ein bisschen breiter aufgestellt sind, haben wir gesagt, spricht absolut nichts dagegen, auch noch andere Sachen zu machen. Vor allem, wenn das dann thematisch so nah bei dem liegt, was Tim in der Uni macht. Mhm. Und tatsächlich machen das nicht so viele Leute so dissertationsmäßig und das war dann eigentlich eine glückliche Fügung, dass es passt. Und also man kann schon sagen, das ist auch ein bisschen zweigleisig, was wir da machen. Also zum einen das Produkt, zum anderen Dienstleistung. Also Produkt ist auf jeden Fall im Fokus und wir machen jetzt auch nicht noch 20 Projekte nebenbei, sondern da sind wir dann schon picky. Das heißt, wir sagen, wir machen nur Projekte, die uns super interessieren und die auch irgendwie einen Mehrwert, einen strategischen vielleicht bringen können langfristig. Aber genau, muss man auch ganz so sagen, ist auch eine Sache nebenbei.
Aber langfristig haben wir auch trotzdem eine Vision, dass sozusagen wir dieses Produkt auch erweitern und es nicht nur in diesem Bereich, also es sozusagen ein Segment des Produkts oder der Plattform eigentlich gibt, die für diese Qualitätsprüfung ist und wir langfristig auch eben sowas wie Graphdaten, weil da gibt es tatsächlich relativ wenig Konkurrenzplattform, also in Amerika gibt es eine, die sowas macht, dass du eben auf diesen Graph-Daten deine Algorithmen eben bauen kannst, deine Daten verwalten kannst. Und das ist was wir langfristig auch irgendwo sehen. Und deswegen ist es jetzt nicht komplett divergent, das Projekt.
Mhm. Ich finde total super, also es wird immer so viel darüber gesprochen, dass die Stärke und das Potenzial vom Ruhrgebiet auch darin liegt, dass hier so viele große Unternehmen sind und so und die Corporates und man muss sie mit den Startups zusammenbringen. Und das ist so ein Programm, wo das jetzt auch schon lange passiert. Mit der Hands-on Data und auch erfolgreich passiert, weil ich auch aus eigener Erfahrung schon weiß, dass die Zusammenarbeit dann immer gut funktioniert, gut moderiert wird und so und das einfach für alle Seiten irgendwie ein Mehrwert ist. Schön da auch über euren Case ein bisschen was zu hören und ich wollte dich die ganze Zeit fragen, was euer Produkt ist, Deshalb schön, dass du jetzt schon mal ein bisschen was dazu erklärt hast. Ja. Wie kannst du das noch ein bisschen konkretisieren und wie das Geschäftsmodell in dem Bereich dann eigentlich funktioniert? Also wenn du sagst, eine Plattform für Qualitätsprüfung.
Kann ich da direkt eine Frage hinterher?
Na klar.
Also ich habe mir das schon angeguckt bei euch. Ich habe ungefähr verstanden, wie es funktioniert, aber mich würde tatsächlich technisch interessieren, ob ihr mit Sensoren oder Kameras noch zusätzlich arbeitet. Mhm. Also ob das in dem Bereich Image Recognition geht und wie das dann funktioniert.
Das klingt fast wie eine geskriptete Frage, als ob wir dir gesagt hätten, frag danach. Aber nee, ist es nicht. Aber das
gar
ist
nichts, alles ohne
Skript. Ja, genau, aber das ist sogar besser so, weil danke für die Vorlage.
Ohne Skript und ohne Schnitt.
Das ist einer unserer USPs, dass wir eben nicht nur mit Kamerabildern arbeiten, sondern auch verschiedene Sensoren ansprechen können. Genau, also wie gesagt, die Plattform dient erstmal dazu, dass man als Kunde KI-Modelle selbst auch entwickeln kann, ohne dass man tiefes Wissen haben muss. Und hat eine Verbindung zu uns als Team. Das heißt, wenn es mal komplex wird, sind wir auch der Partner, der die KI-Modelle irgendwie auswählt oder vorbereitet. Aber der ganze andere Prozess, ne, die Daten erstmal zu generieren, zu strukturieren, zu labeln, also quasi auf den Bilddaten oder auf den anderen Daten zu markieren, was soll überhaupt erkannt werden. Mhm. Das ganze Management der KI-Modelle, weil ein wichtiger Schritt in der Qualitätsprüfung ist, wenn sich die Umgebungsbedingungen ändern, muss sich auch das KI-Modell ändern. Das heißt, man muss konstant in der Lage sein, seine KI-Modelle zu updaten und auch zu ändern. Und da auf diese Flexibilität ist quasi unsere Plattform ausgelegt. Das heißt, man kann über die Plattform die KI-Modelle verwalten, man kann verschiedene Prüfprozesse gleichzeitig managen, kann die KI-Modelle ganz einfach austauschen auch. Also wenn man sich das ganz plakativ vorstellt, man hat ein Laufband in der Produktion und da steht dann ein kleiner Rechner, wo unsere Software draufläuft, die alle möglichen Sensordaten auswerten kann, aber im einfachen Fall jetzt beispielsweise Bilddaten von Kameras, die Teile fotografieren. Mhm. Dann können wir quasi in diesem kleinen Rechner das KI-Modell, was da läuft, permanent auch austauschen oder updaten oder einfach verbessern und den Umgebungsbedingungen anpassen. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand heute Schrauben Typ A produziert und ein paar Monate später wird ein ganz anderes Teil produziert. Man braucht also ein neues KI-Modell und dann will man nicht wieder zu einer Agentur rennen und sagen, könnt ihr uns noch eine neue Lösung bauen. Mhm. So, dafür ist quasi die Plattform da, um sowas abzudecken.
Das heißt, Kunden sind viel dann produzierende Industrieunternehmen.
Genau. Ja.
Von, du hast gesagt, sicherheitsrelevanten Themen, zerstörungsfreien, also was, weiß ich nicht, Flugzeugturbinen oder so, fällt mir jetzt irgendwie ein, oder Bauteile dafür, oder was läuft dann?
Haben wir noch keinen Kunden.
Nee, aber wäre ein Beispiel, wäre ein Anwendungsfall, oder?
Ja.
Okay.
Könnte man auch.
Motorteile sind, glaube ich,
ja,
sind bei einem dabei. Ja.
Genau.
Ja. Ja. Kolben etc., die Motor, die sind auch blöd, wenn der Kolben kaputt geht.
Absolut. Genau.
Ja, okay.
Mhm. Genau. Also ja, man unterschätzt, dass sicherheitskritisch ist nicht immer nur bei den Sachen, die man vielleicht denkt, irgendwie so Sachen, die fliegen, sondern sicherheitskritisch.
Klar, hast du, die Bremsscheibe am Auto ist auch
richtig,
gut, wenn die
gut super wichtig, ja. Genau. Und also Chemieindustrie, Automobilindustrie, ja, ja, ja. Ölindustrie, überall oder generell Pipeline-Industrie. Vielen Dank.
Ja,
überall wird sicherheitsrelevant, aber es geht auch, also es kann auch so sein, dass es gar nicht um die Sicherheit geht, sondern um die Ästhetik. Also kann zum Beispiel auch sein, dass wir Schönheitsfehler finden müssen auf Bauteilen, je nachdem, was so der Grund, also kann theoretisch sein. Ne?
Ja.
Aber genau, das war so der Use Case, wo war ich stehen geblieben. Genau, nochmal zu den Sensoriken. Also da unsere Hauptzielgruppe eben zerstörungsfreie Werkstoffprüfung ist, versuchen wir dann auch die meisten Arten der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung abzudecken. Und das sind eben nicht nur optische Prüfverfahren, sondern zum Beispiel auch die Ultraschallprüfung. Und da wäre jetzt zum Beispiel der Ansatz, man will nicht schauen, hat mein Teil ein oberflächliches Problem, sondern hat mein Teil vielleicht Löcher oder Mängel innen drin. Ultraschall ist dann auf Soundtechnik, das heißt, ich gucke quasi, ob ich irgendwelche Löcher in meinem Bauteil habe, indem ich ein Ultraschallsignal durch das Bauteil jage. So. Und da ist dann unser Ansatz, okay, wir haben jetzt ein Ultraschallsignal als Dateninput und kein Bild mehr, aber im Prinzip ist die Problemstellung eine ähnliche. Wir versuchen, den Fehler in den Daten zu finden, sozusagen.
Und wie skaliert ihr vom Geschäftsmodell her? Also wofür bekommt ihr am Ende, wie ist sozusagen das Abrechnungsmodell hinter so einem Produkt?
Ist im Prinzip ein Software-as-a-Service-Modell, also die Plattform selbst.
Und es geht dann um die Anzahl der Teile, die da durchgescannt werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist Work in Progress von unserer Seite.
Okay,
das genau zu definieren,
muss man
ehrlicherweise sagen. Richtig. Wir haben auch die Fälle, dass wir zum Beispiel mit einem Prüfunternehmen selbst zusammenarbeiten. Das heißt, da fährt man dann ein gemeinsames Geschäftsmodell, weil die sind quasi Prüfdienstleister. Das heißt, die bieten die ganzen Prüfmaschinen an für solche produzierenden Unternehmen und da klinken wir uns dann quasi in deren Maschinen mit unserer Software ein Und da muss man das Geschäftsmodell dann auch nochmal anders aufsetzen. Also das ist auch ein bisschen anwendungsfallabhängig. Okay. Also man kann sagen, man macht es pro Teil, man kann aber auch eine Gesamtlösung sagen und einfach, okay, ihr habt so viele verschiedene Anwendungsfälle, wir geben euch jetzt ein All-in-One-Paket und ihr zahlt einfach für die grundsätzliche Nutzung der Plattform.
Okay, okay. Ja. Hast du gerade noch eine Frage hier anknüpfend? Weil ich habe gleich noch ein anderes Thema.
Ja, aber ich wüsste ganz gerne, ob es auch Gegenstände oder Stoffe gibt, die problematisch sind, also wo man das nicht so einfach erkennen kann oder mit denen man das noch gar nicht kann.
Mhm. Gibt es auf jeden Fall viele, aber...
Also es ist, man kann das quasi gut damit abbilden, kann man das als Mensch, also wenn es jetzt Bilddaten sind, kann man das als Mensch erkennen. Also klar, wenn es was nicht oberflächliches ist und dann jetzt kein Ultraschall macht dann, oder andere Röntgentechniken, dann ist es natürlich schwer, das zu finden, wenn man nur Bilddaten hat. Aber wenn du sagst, okay, als Mensch kannst du das eigentlich mit Domänenwissen einordnen, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass du das auch damit abbilden kannst.
Mhm. Ja. Ja, aber es gibt auch Qualitätsprüfungen, die jetzt eben, wie gesagt, nicht optisch ist oder wo auch ein komplizierterer Prozess dahinter steckt, um das Teil zu testen oder so. Prinzipiell kann KI wahrscheinlich überall angewendet werden, wo Daten entstehen, aber der Weg zur Entwicklung des KI-Modells kann deutlich komplexer sein, je nachdem wie aufwendig eben die Sammlung der Daten ist. Oder vielleicht ein praktischeres Beispiel, wenn ich einen sehr großen, komplexen Gegenstand habe, mit sehr viel Hohlräumen, dann ist zwar der Fehler prinzipiell vielleicht sichtbar auf der Oberfläche, aber den richtigen Winkel von dem Bauteil zu bekommen, ist eigentlich dann die Challenge. Also dann liegt die Challenge da drin, bei so einem großen, komplexen Teil erstmal von allen Oberflächenstellen Bilder abzunehmen. Und deswegen wird da oft auch noch manuell geprüft. Das heißt, der Prüfer oder die Prüferin geht um das Bauteil rum, muss überall reinschauen. Das kann man auch abbilden mit einem KI-System, aber dann liegt die Herausforderung eher darin, wie kann ich mein Kamera-Setup oder mein Robotik-Setup so setzen, dass ich jeden Oberflächenbereich des Bauteils ablichte. Das ist dann eher die Challenge. Und da ist man dann oftmals in dem Bereich bei solchen großen Bauteilen, das ist dann eher so eine geringe Stückzahl, in der gefertigt wird. Mhm. Und essentiell für gute KI sind die Menge an Daten. Und wenn ich jetzt quasi ein Maschinenbauer bin, der immer Einzelanfertigungen macht, dann kann ich ja meiner KI gar nicht sagen, okay, es kommt immer das Bauteil, das sind die Arten von Fehler, lern das. Sondern ich muss jedes Teil einzeln überprüfen und dann lohnt sich da vielleicht die KI-Anwendung noch nicht. Genau.
Okay. Ja, ich meine, KI ist ja an sich kein neues Thema und ihr beschäftigt euch damit ja schon seit Jahren. Ne? Und jetzt ist es ja total mainstreamig geworden durch ChatGPT und Co. Wie guckt ihr da so drauf? Also was ist da so eure Meinung dazu, euer Bild zu dem, was da gerade so alles passiert? Würde mich einfach mal interessieren von zwei Personen, die sich damit eigentlich schon total lange und auch tief beschäftigen. Also ist das jetzt der Quantensprung, nachdem er sich sozusagen anfühlt, oder ist das, erzählt mal ein bisschen, was ihr meint dazu.
Finde ich cool, dass du das ansprichst, weil es natürlich gerade ein super wichtiges Thema ist, also sowohl das irgendwie privat sich anzugucken, aber auch als Firma und irgendwie über die Zukunft. Also an sich haben wir das, glaube ich, gar nicht so krass wahrgenommen, dass das auf einmal viel mehr in aller Munde ist, weil wir halt diese Systeme von OpenAI, also GPT-3 und so, schon seit Jahren auch irgendwie kennen.
Eure Bubble schon
mal benutzt hat, irgendwie die Endpunkte und jetzt halt mit ChatGPT kam das auf. Quantensprung, also man kann auf jeden Fall, die Sache ist, du kannst halt jetzt mit diesen Foundation Models, wie die eben genannt werden, super viele Prozesse schon abbilden, ohne eine spezielle KI zu trainieren oder vielleicht viel schneller mit einem geringen Nachtraining. Das gibt zum Beispiel nicht nur für diese textbasierten Modelle, es gibt jetzt auch, das ist vor ein paar Wochen erschienen, Segment Anything heißt das, von Facebook sozusagen ein riesiges Modell, was sozusagen ganz viele Sachen, also segmentieren ist sozusagen die pixelgenaue Einordnung von Objekten etc. Also was wir zum Beispiel auch machen in unserer Erkennung, was das für ganz viele Objekte schon direkt kann.
Okay.
Das haben wir natürlich zum Beispiel auch ausprobiert auf Daten von uns, also auf Schadensdaten und gesehen, okay, kann das jetzt noch nicht perfekt, aber es kann das aus dem Stegreif schon zu einem gewissen Grad. Das ist natürlich also unternehmenstechnisch schon irgendwie eine Gefahr, wenn sozusagen diese Modelle jetzt in den nächsten Jahren noch stärker und noch stärker werden und viele Prozesse einfach direkt abbilden können. Und der eine Vorteil, den man dann halt noch hat, ist, dass diese Systeme halt riesig sind, nicht in Echtzeit funktionieren und du riesige Server brauchst, um die laufen zu lassen. Wobei das auch in den letzten Wochen, also das ist jetzt ja auch gerade ein Trend, diese Modelle dann wieder kleiner zu machen und zu kondensieren, dass sie dann vielleicht doch irgendwann auf einem MacBook laufen.
Okay. Und vielleicht mal nicht technisch und industriell bezogen, ist das krass, was gerade passiert, auf jeden Fall. Auch was ChatGPT kann, ist krass. Also die Leute merken ja, was auf einmal damit möglich ist. Und durch die Nutzung entstehen ja wieder neue Daten, was so Modelle ja immer besser macht. Also von daher ist es auf jeden Fall krass. Man muss immer auf die Anwendungsfälle gucken. Also GPT-3 oder 4 gibt es ja jetzt auch schon. Das sind ja generative KI-Modelle. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, als was wir jetzt machen.
Ja.
Das heißt, in den Bereich von, wie heißt das, Content-Themen, Kreativ-Themen und so weiter, da wird es ganz schön viel auffühlen und verändern. Also, weil das war bisher einfach nicht Domain. Also man hat immer gesagt, okay, was kann von KI automatisiert werden? Repetitive Aufgaben, Analyseaufgaben, das sind ja auch Sachen, wo wir jetzt, das war bisher so der Konsens, okay, solche repetitiven Aufgaben kann man damit gut automatisieren, analytische Aufgaben, Auswerteaufgaben, aber auf einmal sind wir jetzt in einem Punkt, dass wir sagen, man kann damit kreative Texte machen, rechtliche Texte, Marketingtexte, man kann super viel E-Mails machen.
Beantworten.
Richtig, also wir nutzen ja auch GPT beim Coden täglich, ne? Also es ist auch wie ein kleiner Assistent sozusagen, der einem hilft, also der kann einem keinen perfekten Code immer schreiben, das ist auch nicht so, aber wenn es darum geht, einen Fehler zu finden im Code, ne, geht es damit schon schneller auf jeden Fall. Das heißt, ich würde sagen, in erster Linie wird es erstmal ein gutes Assistenztool, was bisherige Arbeit noch schneller macht und dann muss man einfach gucken, wie sich das in der Zukunft entwickelt, was komplett ersetzt werden könnte, aber es ist auf jeden Fall auf gut Deutsch krass, was das kann und also wird auch einiges verändern.
Man kommt ja gar nicht mehr mit, sozusagen. Ja. Also du kannst ja jeden Tag entstehen zig neue, hunderte neue Tools irgendwie gefühlt, die jetzt darauf aufbauen oder auch mit generativer KI zu tun haben. Fühlt sich ja eigentlich die ganze Zeit nur hinterher, also ich auf jeden Fall. Und habe aber gleichzeitig den Eindruck von dem, was da jetzt schon da ist und wenn man sich überlegt, wie sich sozusagen Smartphones und die Technologie darin, ne, wie die Kurve irgendwie war und wie die aber Technologie dann immer ist, also was wahrscheinlich noch kommen kann, frage ich mich so, das ist wahrscheinlich wie so die größte Veränderung für Arbeitswelt und Leben, weiß ich nicht, seit dem Internet vielleicht oder so, ne? Und ist schon, ja, krass, so ein richtiges Wort, ja.
Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, weil du noch ein bisschen tiefer drin bist, aber so der nächste Meilenstein in der Veränderung in dem Bereich wird wahrscheinlich dann wieder hardware-seitig sein. Okay. Weil das ist an allen Enden aktuell so ein bisschen der limitierende Faktor, ne?
Ja, wobei, also das ist tatsächlich ein bisschen schwer, so das war jetzt auf jeden Fall ein großer Sprung zu diesem sowas wie GPT oder ChatGPT, GPT-4. Merkt man, finde ich, schon ein kleinerer Schritt, also kann viele Sachen besser, aber jetzt wird es wieder mathematisch oder so. Aber man sieht also auch, es gibt viele Veröffentlichen, die sozusagen so Powerlaws, also so eine Exponentialfunktion zeigen. Mhm. Je mehr Daten du reinnimmst, desto sozusagen immer weniger besser wirst auf deinen Benchmarks. Mhm. Und was jetzt quasi die letzten Jahre immer betrieben wurde, ist einfach die Datensätze größer machen, die Modelle immer größer machen. Und das sieht zumindest jetzt gerade so aus, dass das saturiert. Also ist so quasi die Frage, wie man da jetzt sozusagen den nächsten Quantensprung macht, dass man diese Probleme wie Hallucination etc.
Man sagt, geht es eher um die Rechenpower und so weiter, also das nutzbarer zu machen und weniger aufwendig zu machen in diesem Schritt.
Genau. Das ist auch für uns gerade quasi einer der Knackpunkte, dass die auch im Bereich von Bilderkennung jetzt, ne, die guten KI-Modelle, dass die auch beim Training schon mal stärkere Hardware brauchen. Die können jetzt nicht auf jedem Laptop durchgeführt werden oder so. Und da muss man eben auch gucken, wie stellt man die dem Kunden bereit. Also in der Produktion, also wenn die laufen, brauchen die nicht so viel, aber beim Training wird super viel gerechnet. Und dann ist die Hardware der begrenzende Faktor, auch für ein Startup wie uns, muss man sagen. Also da muss man irgendwie auf Dienste zurückgreifen, irgendwelche Cloud-Lösungen zum Trainieren von den Daten, wenn es große Datensätze, große KI-Modelle sind. Und dann ist natürlich auch das doch eine Investitionssache, dass man zum Beispiel auch sagt, okay, man investiert selbst in sehr große Hardware sozusagen, um auch KI-Modell selbst trainieren zu können bei sich lokal.
Ja. Und so eine Hardware wegen für diese großen Sprachmodelle, das kannst du nicht bezahlen.
Mhm. Ja.
Also genau, das ist dann auf einem ganz anderen Level.
Viele, viele Millionen Euro für Hardware. Ja. Dann kommt noch der Strom.
Bei dem Strom.
Ja, den kann man sich aus der Sonne holen.
Ja.
Ja.
So. Die Solarpanels
ich glaub, das
noch
genau.
Das nächste Themengebiet. Aber jetzt, ich habe gerade meine Stoppuhr ist natürlich schon vor Ewigkeiten ausgegangen, die ich mir extra aufgestellt habe. Das mit der halben Stunde hat jedenfalls nicht geklappt. Ist aber auch nicht schlimm. War total spannend bis hier. Habt ihr noch was loszuwerden? Hast du noch eine Frage? Sonst würde ich hier langsam zum Ende kommen von diesem Gespräch, was man, glaube ich, noch lange weiterführen könnte, aber.
Also jetzt ist kaputt. Also
Aber die nehmen doch auf. Die nehmen doch
pausiert,
auf. Oder?
Wann jetzt, genau jetzt in dem Moment? Jetzt.
Also ich wollte nur sagen, dass hier gerade weniger als 5% Batterie, also 5% Akku. Jetzt ist
pausiert. Aber der Ton nimmt noch auf.
Ja, der Ton nimmt noch auf.
Dementsprechend kann ich zumindest, können wir mal eben drüber sprechen, ob noch jemand eine Frage hat, weil der Podcast ist dann noch nicht zu Ende. Hm. Und mit dem Video müssen wir noch mal schauen. Die Kamera ist nämlich ausgegangen. Aber
Fragen
wollte noch was loswerden. Ansonsten
also ich hoffe, das nimmt auf.
Wir hoffen auch.
Ansonsten, mir wurde gesagt, das ist so eingestellt, dass es aufnimmt.
Bestimmt, bestimmt. Ja. Wenn ihr keine Fragen oder sonstiges habt, dann sehen wir uns am 14.09. bei der Heads on Data.
Spätestens.
Spätestens, ja, klar. Ich wollte nur noch mal.
Ihr seid bestimmt auch erinnern. Alle schon vorher irgendwo eingeladen, wo wir uns alle sehen.
Bestimmt. danke euch, war echt ein spannendes Gespräch. Freue mich, dass wir uns heute kennengelernt haben und dass wir hier die Runde gemacht haben. Jacqueline, auch danke für die Idee und die Orga dazu.
Sehr gerne.
Ja, wir bedanken uns für die Einladung. Ja,
vielen Dank, dass wir da waren.
Spaß gemacht.
Top. Cool. Freut mich. Alles Gute.
Danke,
gleichfalls.